Sicherlich haben die meisten von uns schon von dem Gebot gehört, dass wir uns kein Abbild von Gott machen sollen. Zu diesem Gebot gehört sogar noch ein weiterer Satz, dass man sich von überhaupt nichts auf der Erde oder im Himmel ein Bildnis machen soll. Nun, das ist ja einfach. Ich soll Gott nicht fotografieren. Ganz so einfach ist es nicht. Aber was ist damit gemeint? Also ich glaube nicht damit gemeint, dass damit gemeint ist, dass ich nichts mehr fotografieren dürfte, keine Bilder malen dürfte oder sonst etwas Künstlerisches von irgendeinem Gegenstand, einem Lebewesen oder von Gott machen dürfte. Viele Maler haben in den vergangenen Jahrhunderten gezeigt, wie wichtig es sein kann und wie emotional anrührend es auch sein kann, Gott und göttliche Szenen darzustellen. Im Zusammenhang des Verses mit den 10 Geboten wird deutlich, dass es da darum geht, nichts zu machen, was anschließend angebetet werden könnte. Also kein Bildnis, keine Eigenschaft, keine Statur oder irgend so etwas, dem man göttliche Eigenschaften zuschreibt und das folglich dazu dienen kann, dass es in Konkurrenz zu Gott tritt. Fotos, Gemälde, Abbildungen, Bildnissen, selbst gedankliche Vorstellungen von Gott sind also nicht zwangsweise verboten, auch nicht von irgendwelchen anderen Sachen. Aber in dem Moment, wo etwas anderes außer der unsichtbare, allmächtige Gott selbst, wo etwas anderes angebetet wird, wo etwas anderes genauso wichtig wird wie dieser Gott, dann wird es etwas kritisch und heikel. Dass wir uns doch Bilder und Abbilder machen können und dürfen, sieht man schon daran, dass Gott selbst von sich Abbilder gemacht hat. Also es gibt ganz viele Abbilder von Gott überall auf der Erde. Bilder, Abbilder, die sein Wesen erkennen lassen. Diese Abbilder hat Gott selbst geschaffen, damit wir uns dran freuen können. Und ich finde, das ist fantastisch und ich lese dazu einen Text aus dem Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch Mose der Genesis, Kapitel 1 ab Vers 24, und ihr könnt das auf den ausliegenden Blättern mitlesen. Da geht es um den 6. Schöpfungstag. Und Gott sprach: Die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere, und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren, und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über das Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach: Seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber gebe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung, habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der 6. Tag. Wir beschäftigen uns heute mit der Schöpfung, vor allem mit diesem 6. Tag. Wir beschäftigen uns vor allem mit der Schöpfung des Menschen, der Schöpfung der Abbilder Gottes, der Bilder Gottes. Bevor wir uns das näher anschauen, zunächst einmal ein Blick in den Zusammenhang. Die Bibel beginnt ja nicht mit dem Menschen. Einerseits schade, weil der Mensch ja sich selbst für sehr wichtig hält. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dem Menschen auch immer wieder deutlich zu machen, dass er nicht das Wichtigste auf der Erde ist. Die Bibel beginnt mit dem ersten Vers mit: Am Anfang schuf Gott. Also die Bibel fängt mit Gott an. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen: Am Anfang schufen die Götter. Denn das Wort für Gott im Hebräischen ist immer in der Mehrzahl. Nach weit verbreiteter Überzeugung ist es ein sogenannter Plural Majestatis oder Plural Existentiale, der in vielen Sprachen dazu verwendet wird, um Menschen und Personen als besonders mächtig, würdig, von besonderer Bedeutung deutlich zu machen. Es ist allerdings auch nicht völlig abwegig zu denken, dass die erste mündliche Überlieferung dieses Textes von Menschen gemacht wurde, die durchaus an mehr als nur an einen Gott dachten, wenn sie über Gott sprachen. So wird ja auch in der Bibel an ganz vielen Stellen von den Nachbarvölkern der Bibel, des Volkes Israel berichtet, die durchaus verschiedene, mehrere Gottheiten parallel hatten. Und auch in Israel selbst gab es immer wieder neben dem Gott Israels andere Götter und Götzen, die verehrt wurden. Erzählt wird nach dieser Einleitung dann von 6 Schöpfungstagen und einem Ruhetag. Und auch der 6. Schöpfungstag beginnt nicht mit dem Menschen. Der 6. Schöpfungstag beginnt mit den Landtieren, nachdem Gott bereits einen Tag davor die Wassertiere und die Vögel geschaffen hatte. Scheinbar zufällig ist die Reihenfolge ja also ganz ähnlich, wie wir das in Biologiebüchern im Zusammenhang mit der Evolution lesen. Nur deutlich kürzer und nicht per Zufall, sondern geplant. Die mehrere tausend Jahre alten biblischen Berichte erkennen schon die Nähe des Menschen zu den Säugetieren, denn sie werden am gleichen Tag geschaffen, wenn man mal die Wale ausklammert. Und doch unterscheidet sich der Mensch in etwas ganz Wesentlichen von den Tieren. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Tiere geschaffen wurden, die Landtiere, hieß es immer nur, es war gut. Und erst nachdem der Mensch auch da war, war es plötzlich sehr gut. Nun, was ist eigentlich so sehr gut daran, dass der Mensch auf der Erde ist? Das habe ich mich schon manchmal gefragt. Bis zur Erschaffung der Mensch ist immer ein ganz einfacher Sprachaufbau in dem Text zu lesen. In den ersten 5 Schöpfungstagen und auch bei den Landtieren heißt es immer, Gott sprach, Gott schuf und es war gut. Gott sprach, Gott schuf und es war gut. Und dann kommt es zu dem Menschen und da sagt Gott quasi in einem Selbstgespräch, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Vers 26. Da wird also dieser typische Fluss der Geschichte, der in dieses Schema, was die ganze Zeit da war, ein bisschen aufgebrochen und ein Selbstgespräch zwischengeschoben. Man könnte da vielleicht ein Zögern Gottes erkennen, habe ich bei einem Bibelausleger gelesen. Ein Zögern Gottes. Also vielleicht hat er das Selbstgespräch geführt und hat sich so selber gedacht, Achtung, jetzt kommt der Höhepunkt der Schöpfung. Das ist der Knaller, was jetzt kommt. Es wäre ganz optimistisch gedacht. Aber vielleicht hat auch Gott ein pessimistisches Selbstgespräch geführt und hatte vielleicht gesagt, oh, ob das wohl gut geht mit diesen Menschen, wenn ich sie mit Intelligenz und einem freien Willen ausstatte, dass sie dann selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben können? Indem Gott sich ein Lebewesen schafft, ihm als Bild gegenüberstellt, ein Abbild von ihm selbst, von seinem eigenen Wesen und diesem Wesen dann Freiheit und Macht schenkt, riskiert Gott, dass aus dem Abbild ein Nebenbuhler wird. Also ein Abbild im Götzensinn gemeint. Aus dem Geschöpf könnte sich doch tatsächlich ein größenwahnsinniger Konkurrent des Schöpfers entwickeln. Aber Gott nimmt das in Kauf. Und so zeigt mir dieser Schöpfungsbericht, in dem Gott billigend in Kauf nimmt, dass da etwas sich verselbstständigt in dem Menschen und er dieses Risiko mit uns eingeht, was ja auch nicht immer gut gegangen ist in der Weltgeschichte. Das zeigt mir Gottes Liebe. Gottes Liebe zu uns, der genau weiß, wie wir sind. Der genau weiß, zu diesem Zeitpunkt schon, wie sich die Welt und der Mensch entwickeln wird. Göttlich geschaffen, sehr gut, aber nur Gott ähnlich. Wir sind keine Götter. Gott, der das ganze Weltall geschaffen hat, der hat auch den Menschen, der hat auch dich und mich geschaffen. Wenn wir von Schöpfung und Erschaffen sprechen, ist klar, dass das Geschöpf dem Schöpfer untergeordnet ist und untergeordnet bleibt. Selbst ein sehr, 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 sehr gutes Bild, selbst ein sehr, sehr, sehr gutes Abbild, ja sogar ein gutes Ebenbild, ist nicht das Original. Der Mensch wurde zwar als Ebenbild, als Abbild Gottes geschaffen, aber eben nur als Bild. Nicht mehr und nicht weniger. Wie töricht wäre es da, wenn der Mensch von sich selbst denkt, dass er Gott wäre, dass er auch selbst erschaffen könnte. Wir sind nicht Gott. Wie töricht wäre es gar, wenn der Mensch sich selbst oder andere Gegenstände und Dinge zum Gott, zum Götzen erhebt. Wörtlich im Text heißt es übrigens, der Mensch wurde zum Bild oder zum Abbild geschaffen. Also dazu, dass er Gott abbilde. Dazu, dass er Gott abbilde. Das bezieht sich offensichtlich nicht auf das Aussehen, weil Gott ja Geist, also ein Lufthauch ist, nicht sichtbar, nicht wirklich spürbar, also manchmal doch spürbar. Folglich bezieht sich diese Abbildung eher auf das Wesen Gottes. Also nicht Gott hat ein Foto von sich gemacht und das sind wir. Ein Abbild des Wesens Gottes sind wir. Eine wesensähnliche Darstellung. Das Tolle daran ist, wir müssen uns nicht anstrengen, um das zu sein. Gott hat uns so gemacht. Wir sollen nicht aus uns heraus wesensmäßig wie Gott sein, sondern wir sind es, wir können es sein. Gott hat es in uns hineingelegt. Es gibt keine Voraussetzung, zum Beispiel, dass ich Gebote einhalten müsste oder dass der Mensch in einer besonderen Art und Weise sich zum Höheren entwickeln müsste. Der Mensch ist gottähnlich geschaffen. Wir sind Abbilder, Ebenbilder Gottes. Wir sind gegenüber Gottes, als gegenüber geschaffen. Und so ebenbildlich wie wir sind, fungieren wir hier für ihn auf der Erde, ihm als Gegenüber und als Stellvertreter. Die Frage ist, ob ich mich dem stelle, sein Stellvertreter zu sein. Wir haben vorhin schon Psalm 8 gehört von Wolfgang Nieland, der den vorgelesen hat. Und in Psalm 8 erklärt König David, was Ebenbildlichkeit bedeutet. Nämlich, dass wir einerseits mit Ehre und Herrschaft gekrönt sind und Herrlichkeit gekrönt sind und auf der anderen Seite mit Herrschaft versehen sind. Herrschaft könnte man ja jetzt auch so verstehen, im negativen Sinn, dass ich alle Macht an mich reiße. Aber so ist es in dem Zusammenhang nicht gemeint, weil Herrscher über die Schöpfung zu sein, heißt, eine mega große Verantwortung zu haben. Was bedeutet diese Erkenntnis nun für meinen Wert, für meinen Selbstwert? Was bedeutet es für mein Selbstbewusstsein, dass ich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt bin und zum Herrschen eingesetzt bin? Hast du dir schon einmal überlegt, wie hoch dein Wert als Geschöpf, als Abbild Gottes ist? Du bist ein Bild Gottes. Du bist auf Gott hin angelegt. Gott hat dir Leben eingehaucht, hat dir den Hauch seines Geistes geschenkt, sodass du frei und selbstbewusst leben und herrschen kannst. Wir haben seit gestern in den großen evangelischen und katholischen Kirchen die Woche des Lebens begonnen. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Zeitung gelesen habt oder in den Nachrichten gelesen habt. Das ist eine Woche, die seit 25 Jahren immer wieder stattfindet, mit dem Fokus darauf, dass Leben lebenswert ist. Und das Motto in diesem Jahr heißt, Leben schätzen, Menschen begleiten, Suizide verhindern. Nochmal, das Motto in diesem Jahr ist, Leben schätzen, Menschen begleiten, Suizide verhindern. Das Leben ist lebenswert und umso bewusster wir uns sind und umso bewusster wir uns machen, dass wir als Abbilder Gottes auf Gott hin angelegt, zu ihm hin geschaffen wurden, umso eher können wir verstehen, dass Leben einen Sinn, einen Zweck, ein höheres Ziel hat. Wir sind nicht um uns selbst willen da und dann ist folglich auch nicht der Sinn und Zweck plötzlich erloschen, wenn wir in uns selbst keinen Sinn mehr sehen. Wenn wir auf Gott hin und für die Welt hin angelegt sind, dann bleibt ein Sinn und ein Zweck für unser Leben immer bestehen, ob ich den gerade sehen kann oder nicht. Bei der Ausführung der Schöpfung des Menschen sind allerdings noch zwei Eigenschaften erwähnt, wie wir geschaffen sind. Etwas, was da in diesem Text in Vers, jetzt muss ich gerade nachgucken, in welchem Vers das ist, in Vers 27 erst deutlich wird. Und zwar, da erwähnt Gott, dass er die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Hat jemand bei sich in der Bibelübersetzung schon mal etwas anderes gelesen als Mann und Frau, dass es da steht? Jetzt habt ihr wahrscheinlich alle nicht zufällig eure Bibelsammlung dabei und könnt schnell nachschauen. Also ich habe für euch nachgeguckt. Also in fast allen Bibeln, die ich habe, steht Mann und Frau. Aber im Text steht nicht Mann und Frau. Es ist zwar eine Überraschung auch für mich selbst, und zwar im Text steht männlich und weiblich. Gott hat den Menschen als männlich und weiblich geschaffen. Jetzt könnte man ja denken, das ist das Gleiche. Das ist aber nicht das Gleiche, weil ich bin männlich und weiblich. Also nicht so, ja? Ich bin Mann. Ja? Aber ich habe männliche und weibliche Anteile. Und wer mich näher kennt, der weiß, dass meine weiblichen Anteile hier auch ganz viel der Gemeinde auch schon geholfen haben. Weil ich eben nicht so der bin, der auftritt so, ich kann das auch schon mal, aber ich bin eher der etwas behutsamere und sachtere, wie er auftritt. Ich bin männlich und weiblich, überwiegend männlich, aber auch zu einem gewissen Anteil weiblich. Und ich glaube, das geht jedem Menschen so. Nur die Proportionen sind unterschiedlich, die Anteile sind unterschiedlich. Es gibt keinen Menschen, glaube ich, nicht einmal Gott ist eindeutig so oder so. Wenn wir Abbilder Gottes sind, dann muss ja in Gott auch männlich und weiblich stecken, wenn das hier im Text auch erwähnt ist. Was hat es denn mit diesem männlich und weiblich noch so auf sich? Männlich und weiblich geschaffen, ich nenne das mal, wie in Gott, so auch in uns. Also wenn die Menschen wesensähnlich sind wie Gott und nach dem Bild Gottes geschaffen sind, dann heißt das, dass in Gott männliche und weibliche Aspekte drinstecken. Sonst ging das ja gar nicht. Und wenn man lang genug sucht in der Bibel, findet man das auch. Also im Propheten Jesaja zum Beispiel stellt sich Gott zweimal als Mutter vor. Also man hat so normal im Kopf, Gott ist der Vater, ja, Gott ist der Schöpfer, ja, Gott ist der Herr der Geschichte, er ist der Herr Zebaoth, das sind alles männliche Attribute. Aber er stellt sich an ein paar Stellen im Alten Testament auch schon als weiblich vor, als Mutter, mit der er sich vergleicht. Sogar in den ersten Versen der Bibel, da stellt er sich ganz vielseitig vor. Die Bibel beginnt nämlich, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Ich habe jetzt schon erwähnt, dass Gott hier eigentlich in der Mehrzahl steht, aber die zweite Überraschung in dem Text ist das Wort Geist, was im Hebräischen nämlich ein weibliches Wort ist. Also wörtlicher müsste man oder könnte man diesen Text auch übersetzen. Im Anfang schufen die Götter die Himmel und die Erde, aber die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Flut und die Puste der Götter schwebte über dem Wasser. Ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagt und untypisch, diese Übersetzung, aber es macht ein bisschen stärker deutlich, dass da männliche und weibliche Formen vorkommen. Das ist ungewohnt vielleicht für uns. Und wir merken daran, wie sehr doch auch unsere eigene Vorstellung von den Bibelübersetzungen geprägt ist, die wir verwenden. Nur weil Luther uns so stark geprägt hat und er hier Mann und Frau übersetzt, heißt das noch lange nicht, dass es so ist. Wir gewöhnen uns an das, was wir lesen. Und es ist schwierig, das noch zu hinterfragen oder auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Im Text geht es also, wenn man genauer hinschaut, nicht um Mann und Frau sein, sondern um männliche und weibliche Anteile. Und das ist so viel mehr als Mann und Frau sein. Es glaubt es sogar hilfreich, wenn wir uns beider Anteile bewusst sind und sie nicht verleugnen. Jungen dürfen auch mit Puppen spielen und Männer dürfen weinen. Mädchen dürfen sich für Autos und Motorräder interessieren und Frauen dürfen auch Manager werden. Das ist okay. Oder Richterin. Aber ja, passt gerade. Super. Auch Gott verleugnet seine weibliche Seite nicht und stellt sich in der Bibel zwar überwiegend als Mann vor, aber an ein paar Stellen auch als Frau. Die Vielfalt von männlich und weiblich ist sogar wichtig, um unserem Auftrag nachzukommen, weil der ist nämlich Vermehrung, Ausbreitung und Verantwortung. Vers 28. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Wichtiger Hinweis für Macho-Männer, falls wir welche hier haben. Nicht Sex und Macht ist der Auftrag an die Menschen. Auch wenn manche Männer das gerne hören würden. Aber der Auftrag, finde ich, den könnte man viel besser zusammenfassen mit den Worten Vermehrung, Ausbreitung und Verantwortung. Und wenn man ihn so verkürzt, diesen Auftrag, oder so zusammenfasst den Auftrag, Vermehrung, Ausbreitung und Verantwortung, dann entdecken wir ihn nochmal in der Bibel. Und zwar im Neuen Testament, bevor Jesus zum Himmel auffährt. Da ist doch tatsächlich zu lesen, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Schülern und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. So endet der Vers dann. Also Vermehrung, Ausbreitung und Verantwortung. Eine spannende Zusammenfassung, die offensichtlich nicht aufgehört hat, nachdem die Schöpfung abgeschlossen war. Die Erde bevölkern und an diese bevölkerte Erde verantwortungsbewusst zu leiten und mit ihr umzugehen. Dass es nicht um Beherrschung im negativen Sinne geht, sondern um ein verantwortungsvolles Regieren und Umgehen mit der Schöpfung Gottes, machen auch die folgenden Verse, die Verse 29 und 30 deutlich. Da steht, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Ich überschreibe das jetzt mal mit vegan versorgt, keine Tierhaltung und kein Blutvergießen. Ist ein bisschen provozierend vielleicht, vor allem für mich provozierend, weil ich für mein Leben gern Fleisch esse. Die größte Herausforderung an diesem Text ist dieser Vers. In Gottes neuer Welt wird es aber wie im Paradies kein Fleisch mehr zu essen geben. Das ist echt eine schwierige Vorstellung für mich. Ja, ich find's echt traurig. Also es freut mich total für die Tiere, aber es ist schwierig. Aber ich frage mich natürlich manchmal, wenn ich darüber nachdenke, was es heißt, verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umzugehen, ob ich nicht mit Rücksicht auf die Tiere weniger oder vielleicht sogar gar kein Fleisch oder Tierprodukte essen sollte. Ich muss das nicht. Nach den paradiesischen Zeiten im Alten Testament wurde das Opfern von Tieren und das Essen von Fleisch ausdrücklich erlaubt. Das Töten von Tieren ist eigentlich Folge des sogenannten Sündenfalls. Es war nicht angelegt, dass Tiere getötet werden. Gott will keine Tieropfer, schreibt er schon im Alten Testament. Es war nicht Gottes Absicht, dass Tiere sterben müssen, dass wir sie ihm opfern und dass wir sie verzehren. Es war ursprünglich nicht so geplant. Nach dem Neuen Testament sind wir frei, Fleisch zu essen oder vegetarisch zu leben oder sogar vegan zu leben. Mir ist alles erlaubt, schreibt Paulus. Die Frage ist aber, was es für mich bedeutet, verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umzugehen, verantwortungsbewusst mit mir selbst und meiner Umwelt umzugehen, inklusive verantwortungsbewusst mit Tieren umzugehen. Ist das, was wir aus der Landwirtschaft heutzutage sehen, das, was Gott vor Augen hatte, damals in der damaligen Kultur, wo Menschen mit ihren Herden gemeinsam durch die Gegend gezogen sind und Mensch und Tier unmittelbar zusammenlebte? Ist irgendwie anders heutzutage. In dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, mir die Frage zu stellen, was wäre es mir denn wert, mehr darauf zu achten, dass ich die Schöpfung bewahre und erhalte und verantwortungsbewusst damit umgehe. Tier- und Umweltschutz haben ja einen Preis. Oft ein Mehr an Geld, aber viel öfters noch ein Mehr an Willen, meine Gewohnheiten zu verändern. Wenn ich aber etwas Göttliches in mir habe, wenn Gott doch etwas von seinem Bild, von seinem Wesen in mich hineingelegt hat, dann könnte ich doch auch in der Lage sein, mich dieser Verantwortung etwas stärker zu stellen, diese Herausforderung anzunehmen, auch dann, wenn es mit der ein oder anderen Unannehmlichkeit verbunden ist. Nur weil ich als Adam geboren wurde, muss ich mich doch nicht wie ein Adam verhalten und mich vor der Verantwortung drücken, indem ich sie zum Beispiel auf jemand anderen wie meine Frau abwälze, die ja hoffentlich dann fürs Einkaufen und fürs Essen kochen zuständig ist, so wie Eva, die die Frucht dann weiterreicht. Man kann sich das immer recht leicht machen, aber man kann sich auch der Verantwortung stellen und sich Wege und Mittel überlegen, wie man verantwortungsbewusst als Gegenüber Gottes mit der Schöpfung Gottes umgeht. Was bedeutet es also, Bild, Abbild, Ebenbild Gottes zu sein? Ein Abbild des Schöpfers, ein Ebenbild des göttlichen Geistes, eine Darstellung des himmlischen Vaters, vielleicht sogar ein Spiegelbild von Jesus sind wir, bin ich, bist du. Wichtig ist mir zu betonen, wir sind es. Wir sind ein Abbild Gottes. Gott hat schon alles in uns hineingelegt. Er hat uns so gemacht, wir müssen das uns nicht verdienen, Mensch zu sein. Wir müssen uns bestenfalls verdienen, wie ein Mensch zu leben. Weil uns Gott so geschaffen hat, darum können wir uns auch verantwortungsbewusst verhalten, so wie es seinem Wesen entspricht. Selbstbewusst, selbstbestimmt, eigenverantwortlich und umweltbewusst, wie im Bild Gottes leben. Das ist Gottes Wunsch, glaube ich, für alle Menschen seit der Schöpfung. Wir sind Bilder, Abbilder Gottes. Etwas Göttliches steckt in dir und mir. Das ist ein Grund, Gott dankbar zu sein, aber es ist auch Grund, selbstbewusst das Leben in die eigene Hand zu nehmen und verantwortungsbewusst mit mir selbst und anderen umzugehen. Verantwortungsbewusst mit der ganzen Schöpfung umzugehen. Daran erinnert die Woche für das Leben, die in den großen Kirchen ab heute begonnen wird. Draußen an der Pinnwand habe ich einen Artikel dazu abgedruckt und hingehängt. Daran erinnert uns die Schöpfungsgeschichte, dass wir verantwortungsbewusst mit uns selbst und mit der Umwelt und mit der Schöpfung umgehen. Und das wollen wir auch gemeinsam in diesem Gottesdienst noch feiern. Feiern, dass wir als Gegenüber Gottes geschaffen sind, dass wir auf ihn hin angelegt sind, dass wir von ihm zu einem Tisch eingeladen werden, mit ihm am Tisch essen dürfen. Das ist ein großes Vorrecht, weil wir gegenüber Abbilder Gottes sind. Lasst uns das auch in diesem Gottesdienst noch gemeinsam feiern. Amen.